Sportsfreunde, heute gibt es mal wieder eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch. In dieser habe ich eine Schweizer Olympiasiegerin zu Gast, die ehemalige Snowboarderin Tanja Frieden. Wir sprechen über ihre Anfänge als Snowboarderin und was sie an dieser Sportart besonders gereizt hat. Außerdem kommen wir auf ihre schönsten und schmerzhaftesten Momente ihrer Karriere zu sprechen und sie erzählt, wie sie nach ihrer aktiven Karriere ihren eigenen Weg als Referentin, Coach und Mentaltrainerin gegangen ist und was diese Aufgabe für sie so besonders macht. Ein inspirierendes Gespräch, das auch mal über sportliche Dinge hinausgeht. Viel Spaß beim Reinhören.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Tanja, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Mega cool, dass du da dabei bist, dass du da mitmachst. Freut mich sehr, ist mir auch eine große Ehre, dass du da dabei bist. Du bist ehemalige Snowboardfahrerin, Olympiasiegerin und bist jetzt auf einem, mittlerweile auf einem anderen, hast einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Mal ganz kurz auf die Sportliche zurückblickt. Was hat dich damals zum Snowboard grundsätzlich gebracht? Wieso ausgerechnet Snowboard, die Sportart?
Also es war einfach etwas Neues damals und es hat mir gefallen, weil es eine Community war, die zusammen vorwärts geht und das völlig ein freier Gedanke gut war. Das ist das, was mich, glaube ich, egal wie, einfach immer wieder fasziniert. Wie kann man aus einem Freisein etwas machen, ohne dass man aber jetzt muss ich das und das. Und wir haben das einfach gemacht, weil wir Spass haben gehabt. Freude, ich glaube, Freude ist immer mein Guideline gewesen. Ich mache das, was mir Freude macht und nicht, was ich muss. Und dann kommt es am meisten gut.
Und was war für dich die Faszination am Snowboarden gewesen? Also was hätte ich am Schluss gesagt? Gerade der Sport dort selber, das ist das, was ich machen will. Deswegen ist es und keine andere Sportart.
Ich habe immer ganz verschiedene Sportarten gemacht. Also ich komme ursprünglich von Lichtathletik, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Es gibt kaum eine Sportart, die ich noch nicht gemacht habe. Früher oder auch jetzt immer noch. Ich bin immer noch ein neues Lernen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man etwas macht, wo Freude ist. Und meistens, wenn man Erfolg hat und auch nicht eben aus dem Gedanken gut geht, dort muss ich jetzt erfolgreich sein, dann hat man Erfolg, weil man eben frei ist. Und für mich hat es fasziniert, weil es so Snowboard ist einfach, es ist alles möglich. Also du hast verschiedene Dimensionen, wie du fahren kannst. Und damals war es natürlich auch etwas ganz Neues gewesen.
Und dann hast du relativ lang, also ja, bist du im Sport aktiv gewesen, hast wunderschöne Momente gehabt mit dem Olympiasieg, hast aber auch bittere Momente gehabt mit Stürzen und hast dann relativ abrupt, sage ich jetzt mal, auch müssen, glaube ich, plötzlich mit dem Snowboarden aufhören, oder? Ist das richtig?
Ja, natürlich. Es war 14 Jahre im Spitzensport. Es war eine mega lange Zeit. Und als dann der Unfall ist passiert, das war definitiv 10 Tage vor Olympia 2 gewesen. Aber ich denke, es hat immer alles seinen Grund. Und das ist mir auch sehr schnell bewusst geworden, dass dort einfach wirklich ein Wink mit dem Zaunfall war, für das ich das etwas anderes ansteht. Und mich nach diesen 14 Jahren wirklich halt da. Für mich war es sowieso so wie klar, gewesen, nach dem Rennen, nach den Olympias fertig. Jetzt war es halt eine Woche vorher gewesen, aber dementsprechend habe ich eh schon gewusst, dass es jetzt in eine andere Richtung geht.
Was hast du außer dem Olympiasieg am meisten, am schönsten mitgenommen aus deiner aktiven Zeit? Was bleibt dir in Erinnerung an schöne Zeiten, schöne Erlebnisse?
Also es sind natürlich im Gesamten 32 Podestplätze. Das, was neben dem Olympiasieg, das war einer davon gewesen, aber sicher der bunteste, ist der grösste gewesen. Aber dort ist vor allem, ich glaube, die Sportart können von einem Anfangsstadium bis von einem Sexpert oder ein allgemeines, also vom Anfang vom Rebellentum bis zum allgemeinen, sehr bekannten Sport können bringen. Ich glaube, das war das Spannende gewesen. Und das ist auch der Blumenstrauss, weil dann ganz viel haben wir selber organisiert. Wir haben nie alles einfach organisiert. Die Athleten mussten selber schauen, wie bei mir. Und glaube, diese Phase dürfen mitmachen in einem Sport, die ist einfach magisch. Und das kann man irgendwann halt nicht mehr, weil man so in der Schiene ist vor der Organisation. Und das war sicher ein riesiges Geschenk gewesen.
Hast du der Zeit auch aus der Zeit, in der Zeit und aus der Zeit Freundschaften gebunden, gemacht, gefunden, wo bis heute bestehen?
Ja, das ist absolut so. Also die Zeiten, wir haben immer noch so eine, sagen wir mal, eine Frauengruppe, Chicks United, von der ganzen Welt, wo wir uns, die eine ist Gotti von meinem Sohn und oder mit denen kann ich meistens noch in die Ferien. Wir tun immer noch Sportarten, neue Sportarten zusammen machen, mit uns neu bewegen, mit Lachen zusammen. Das verbindet sehr. Also das Leiden, das auch Erfolge feiern, das schwere Momente zusammen haben, aber auch das selber alles müssen organisieren. Ich glaube, das ist Spitzensport, das war einfach eine extrem dichte Zeit gewesen und das prägt extrem. Und doch, da haben wir immer noch weltweit Kontakt.
Oh, mega cool. Und hast du dann auch innerhalb, wenn du sagst weltweit, nicht nur immer vom Schweizer Team, sondern auch in dem Fall über Nationen hinweg können Freundschaften, Beziehungen knüpfen, sozusagen?
Ja, es ist ja so, dass ich anfänglich nicht bei ISF, also bevor wir zu FISIF, anderen Verband hatten. Und dort war es so, da haben wir international trainiert. Ich habe mit Kanadier, Japaner, Australier, Franzosen, Amerikaner, alles zusammen trainiert. Und dementsprechend, das war die magische Zeit, weil da haben wir gar nicht überlegt, wie viele Schweizer sind im Team. Das ist völlig irrelevant. Ich habe es gemacht mit den Leuten, die ich gerne hatte. Punkt.
Und dann haben sie sich höchstwahrscheinlich auf Englisch dann international unterhalten, oder?
Ist Französisch oder was man halt gefunden.
Was ist bei dir besser gewesen, Englisch oder Französisch?
Wow, eigentlich ganz klar Englisch, aber Französisch hatte ich vielfach einen Trainer gehabt, dann habe ich es auch gelernt. Und ich bin schon doppelsprachig aufgewachsen als norwegische Doppelbürgerin. Also für mich war klar gewesen, und es ist ein mega Geschenk, müssen Sprachen zu lernen. Und das habe ich so angenommen.
Bist du in der Schule auch jemand gewesen, wo eher sprachlich begabt ist als mathematisch oder so die andere Schiene? Quasi, oder?
Ja, es ist, man hat immer so das Gefühl, es ist entweder das oder das. Ich glaube es nicht unbedingt. Ich bin definitiv, ich habe sehr gerne Kontakt mit Leuten und dementsprechend war die Sprache bei mir nahe und auch wichtig. Aber ich habe null Anspruch auf perfekt. Das ist wirklich, und das hilft.
Ja, das ist ein guter Ansatz, dass man nicht immer Perfektion hinanstrebt. Also so das Mittelmaß oder so Durchschnitt lang mit manchmal auch, oder? Also, ja. Und dann bist du ja eben nach der Karriere, hast du einen anderen neuen Weg eingeschlagen. Mental Training Coach, sage ich jetzt mal. Wie bist du das gekommen und was steckt dort dahinter?
Also ich bin Transformation- und Energiecoach seit 17 Jahren mittlerweile. Das ist mittlerweile länger als ich im Spitzensport gesehen, aber ja, ursprünglich bin ich Lehrerin gewesen und das mit der Energie, also all das, sagen vielfach, ja, du bist Olympiasiegerin. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das kann ich nicht sein. Das ist das Resultat, das ich gemacht habe. Das ist ein kompletter Unterschied. Ich bin einfach wirklich, glaube ich, die Frau, die sehr gut mit Energie umgehen kann. Ich kann lenken, ich kann führen. Also, sagen wir mal, ich bin da im feinstofflichen Bereich unterwegs, weil wir haben intuitive Fähigkeiten, die viel zu wenig genutzt wurde. Ich habe die schon immer für den Spitzensport eingesetzt, um wirklich Erfolg zu haben. Und somit ist es für mich wie auf der Hand gelegen, dass ich die Richtung weitergehe. Und gleichzeitig auch, bin ich sehr gut gewesen, mir selber Geschichten zu erzählen, warum das jetzt noch das weitermachen sollte, warum das mir etwas geht, warum das etwas muss sein. Und dabei sind sehr viele Leute einfach gefangen in ihren Überzeugungen, in ihren Mustern, die gar nicht aus ihrer Seele rauskommen. Und dementsprechend war für mich klar, dass ich diesen Weg weitergehe. Also all die Tools, die ich durch den Spitzensport lernen wie ich erfolgreich sein kann oder eben auch druckfrei leben kann, das habe ich dann gewusst, okay, das will ich weitergeben. So ist das dazugekommen. Du heute auch leistungsstarke Leute begleiten im Weg eben zu einem freien Umgang, wo gleich erfolgreich sein kann.
Also ich habe zum Beispiel gelesen, Stefanie Heinzmann ist zum Beispiel jemand, der mit dir zusammen schafft, wenn das stimmt, oder? Gibt es auch Sportlerinnen und Sportler oder ehemalige Sportlerinnen und Sportler, die auf dich zukommen für das?
Ja, es gibt sehr viele junge, aber auch sehr erfolgreiche Athleten. Ich sage nicht ganz zu allen ja, weil, sag mal, also schon wenn sie auf einem gewissen Level sind, aber nur quasi die Medaille zu jagen, ist für mich zu wenig spannend. Mich interessiert vor allem dann, wenn es kombiniert ist mit einem anderen Projekt. Oder ich gehe immer vom Seelenauftrag aus. Weil nur Leistung bringen, finde ich, ist ein bisschen nicht so wichtig. komisch, wenn ich das sage. Aber dort, wieso habe ich in letzter Zeit mehr Sportler begleitet, die neben, also im Spitzensport bin ich das eigene Team, das so ein bisschen das Ganze haben müssen heran schauen. Weil, aber ich mache ja nicht nur Mentaltraining, das wäre für mich ein bisschen zu klein definiert. Oder Sportler, die sehr, wir haben momentan sehr viele, die zwar erfolgreich sind und das auch sagen, aber innerlich nicht mehr zufrieden oder erfüllt. Und dann, sei es das, ob du Künstler auf der Bühne bist, eine Führungsperson oder eben Leistungssportler, wo du merkst, hey, ich mache das noch, aber wieso, wer bin ich denn eigentlich? Das sind so die Themen, die für mich relevant sind.
Und wie gehst du dann dort vor? Also was sind da für, du hast Tools angesprochen aus dem Sport, aus dem Leistungssport raus. Was sind das für Tools, die du dann nutzt oder weitergibst?
Grundsätzlich, das Tool Nummer 1, wenn man so will, ist sicher die Logosynthese. Das ist ein transformatives Element. Also alle Sachen, wie wir Blockierungen, Glaubenssätze umdrehen oder heilen uns selber innen, die bestehen auf der Energie. Also es ist alles eine Frage von Frequenz, wenn man es anders so sieht, die Quantum, also es ist Quantenphysik oder Frequenz anders gesagt, und die Überzeugungen, die können wir in uns innen, aus der Zellebene, sind die meistens wie gespeichert. Das ist so wie etwas, was dort drinnen gespeichert ist und man einfach mal wieder Speicherplatz will und muss es deleten. Und das ist meistens mit einer Mikro- oder einer Makro, also einer Verletzung oder einer Überzeugung erwähnt, aber das kann man einfach aus dem Hier und Jetzt transformieren. Und Logosynthese ist eins, aber ich habe ganz viele verschiedene Tools, Werkzeuge. Aber das Wichtigste Nummer eins ist, wirklich zu sich selber wieder reinkommen und wirklich sich zu fragen, hey, wie fühle ich mich? Was spüre ich da innen? Und auch die Widerstände, also die Schmerzen, die wir immer so gekonnt unterdrückt haben, besitzen, denen mal einen Raum geben, und die können wir transformieren. Und das ist die Hauptarbeit.
Und hast du da, also hast du ein ganzes Team dahinter, höchstwahrscheinlich, tust du dann dieses Team quasi auch weiterbilden, dass sie das dann selber könnt oder Leute machen, beziehungsweise oder Kunden, Kundinnen, Patienten, Patientinnen, oder wie läuft das ab?
Ja, meine Kunden, also ich habe schon so, dass ich eine Mentoring-Ausbildung habe für Leute, die es interessiert, die Art weiterzubringen oder in der Friedensakademie zu arbeiten. Ich habe momentan sind 3 Mentoren, die Kunden begleiten mit mir zusammen, je nach Stufe, wo die Leute sind. Und die sind alle durch das Angebot durch und haben die Ausbildung gemacht bei mir. Ja, es wäre blöd, wenn ich das noch selber würde machen können. Also für mich ist das Ziel, dass das alle Kunden selber können.
Hast du etwas, wo du im Sport, aus dem Sport raus, wo du heute vermisst, weil du es nicht mehr aktiv kannst machen? Also etwas, was du so gerne gemacht hast in deiner aktiven Zeit, wo du heute vermisst, was du machst?
Ja, das ist ein bisschen das Umreisen oder die Internationalität. Die habe ich zwar heute auch noch und zwar mit Leuten umgeben, die alle so ein leidenschaftliches Ziel haben. Ich kann nicht halb. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das Ganze. Ich tue mich super vorbereiten. Und der Anspruch, also mich super vorbereiten, bringe ich hier und jetzt, dann schauen, was passiert. Und der Anspruch, also, dass ich etwas ganz will, dass ich gross will und dass ich mich auch super vorbereitet auf etwas und habe ich immer noch das Gegenüber. Ich bin dann immer eine Stunde, wenn es so halbwatzig daherkommt. Und gleichzeitig bin ich aber auch noch einfach auch so ein bisschen im Punkt, dass ich sage, hey, die Leute, die Art und Weise, die habe ich einfach gerne mit diesen Leuten mit zu umgehen. Also, dass es leistungsstarke Leute sind, aber die auch offen sind für die Magie. Und das war definitiv so gewesen.
Merkst du das in einem Vorgespräch oder sonst auch im Anfangsgespräch, ob die eben für das offen sind, was du jetzt gerade gesagt hast, für den Weg oder für das Coaching?
Ja, also grundsätzlich, ich arbeite mit niemandem, der nicht wirklich will. Und für das bin ich auch zu teuer.
Macht ja gar keinen Sinn am Schluss.
Es macht keinen Sinn und für ein bisschen bin ich auch zu teuer.
Ja.
Und das ist Hilfe, aber dafür die wollen, mit denen komme ich auch zu Ziel. Und ich bin auch für die da. Ich bin nicht für alle da. Das ist, aber so ein bisschen ist verkehrt. Da muss man nicht ziemlich.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder zurück in den Sport zu gehen, als Funktionärin, Trainerin, sonst in ihrer Position, Richtung Snowboard oder andere Sportarten?
Nein, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dort, ich sehe das viel, dass das Leute machen und dort merke ich viel, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst wird, es ist meine Geniezone und Snowboard ist maximal Expertenzone. zum Wissen, wie man dort runterfährt, durch die Genie-Zone, ist bei mir wirklich der Umgang mit diesen Energien, das Freie sein, das Weg vom Müssen, das wirklich das machen, für das ich hier bin, das den Leuten aufzuzeigen. Und dort im Rahmen von was es das gibt, eben im Bereich von Leuten, die Sport machen, die dort auch dort herwollen, da bin ich die Richtige. Aber nur so, nur, dass ich im Sport bin, das wäre halt.
Also das ist nicht auf den Sport fokussiert, sondern wirklich das aufmacht und nicht nur dich als Sportlerin oder Ex-Sportlerin sieht, sondern halt als Coaching, als Coaching, ja, oder? So in dem Sinne.
Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist für mich, wenn ich jetzt nur noch mit Sporten würde, das wäre eine Verkleinerung von dem, was ist, weil ich sehe, ich arbeite sehr gerne mit bewegungsorientierten Leuten oder auch sonst, aber es ist, für mich ist viel wichtiger, dass jemand für etwas brennen kann, für etwas geht, für was, ist ein bisschen gleich. Aber ich glaube, der Drive, den ich auch im Spitzensport einfach für etwas Grosses zu gehen, für das, und sagt, hey, ich will das jetzt probieren, egal, es ist, ich spüre da immer ein Ja und dann gehe ich. Und das ist für mich relevant, ob jetzt ein Sport ist oder eben jetzt Musik, wunderbar mit, ich liebe es, mit Künstlern zu arbeiten oder mit einfach Leuten, die sonst ein Business-Ziel haben, die einfach sagen, hey, ich will dort Gas geben, will aber mir selber nicht verlieren in dieser Sache, um das geht es.
Spürt man oder merkt man, man sagt ja von außen manchmal, dass dass Spitzensportler, aber auch Künstler, Künstlerinnen eine besondere Art Mensch sind, Charakter haben, kreativ sind, wie auch immer. Spürst du das? Merkst du das in diesen Sitzungen, sage ich jetzt mal?
Ja, absolut. Also das ist es, ich sage mir, du hast jetzt Sportler oder Künstler, ich glaube, dünne Leute, wenn es so kommt. Ja. Leute, die irgendwo auf einer oder weit auf einer Weih, die haben einfach den Drive. Die haben die wissen, wie kämpfen. Und dort ist häufig mehr als kämpfen. Weil wenn man in etwas will, sehr gut sein oder auch sehen werden, dass dann das noch auch müssen können kämpfen. Aber die Frage ist, kämpfe ich für das Richtige? Sehr viele Leute sehe ich, die kämpfen ein bisschen für etwas Falsches, weil sie sich irgendwie etwas müssen beweisen oder so. Und dann kommt es eben nicht aus innen raus. Und oder auch vielleicht sind Künstler oder Sportler, die mal haben angefangen wissen, weil sie die Leidenschaft hatten, weil sie die Freude hatten. Es kann sein, dass man die Freude auf dem Weg wie verliert. Und sich plötzlich fragt, hey, ich weiß gar nicht, ich tue zwar noch so, als wäre es genial, aber wenn ich ganz ehrlich bin, erfüllt es mich gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Spark, das haben alle, die so ein bisschen etwas Einzigartiges wollen oder machen in ihrem Leben. Und glaube, das vereint dann wieder. Aber dort ist es eben auch einfach nur recht einfach, plötzlich die Abzweigung nicht zu verwirrschen, auf dieser Autobahn einfach weiter zu fräsen, weil man es mal gemacht hat, ohne zu überlegen, was dann passiert. Und dann passiert eben meistens irgendein Unfall, wie ich es ja selber auch erlebt. Und darum bin ich ein sehr guter Coach, weil ich so eine Spürnase habe, für wenn sich selber jemand sogar eine Geschichte erzählt, die schon lange umstimmt.
Wenn du so etwas sagst mit Sturz und dann vielleicht etwas, das dann plötzlich sich durch den Sturz verändert, dann denke ich von außen relativ schnell zum Beispiel an Dani Albrecht. Hast du mit ihm mal Kontakt gehabt, mit mal weg von dem, was du jetzt machst als Coach, aber rein von Sportlerin zu Sportler mit Sturz bzw. Verletzung und so? Hast du dort mal mit so Leuten Kontakt gehabt, so Sportler?
Ja. Also wir haben mit allen möglichen Kontakt. Und da habe ich vorher und nachher kennt. Ja, habe ich schon kennt, beide vorher und nachher.
Und haben die auch dort austauscht, was das gemacht hat, was das verändert hat? Man hat es ja nachher nochmal versucht. Das ist wirklich aus meiner Sicht, dass er das bis dort nochmal sich angekämpft hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das doch ziemlich etwas ändert plötzlich, wenn man so einen Einschnitt im Leben hat, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Und was man so genau diskutiert hat, würde ich mir auch selber fragen. Aber im Grunde, aus meiner Sicht, ist es definitiv so, dass es, wenn es etwas Einschneidendes passiert, hat so immer einen Grund. Und sehr oft, aber das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir machen, dass man wie Fragen so lebensbedrohende Sachen, die muss man wirklich energetisch wie Also heilen, nicht nur auf der Körperebene, sondern auf der energetischen und mental auf der seelischen Ebene, das heilen. Weil sonst ist es weitergehen, ob es denn nötig ist oder nicht, sowieso nicht möglich. Auch bei körperlichen heftigen Verletzungen, dort ist es, braucht es wirklich die Heilung auf der Seelenebene, sagen wir.
Gibt es auch Leute, Menschen sportlich, die im Behindertensportbereich aktiv sind, wo das quasi wegen dem auf dich zugekommen sind?
Ja, aber jetzt glaube ich nicht wegen dem. Also bei Ihnen, also ich würde das nicht allgemein sagen, ich habe den Jochen Rötlisberger begleitet auf Richtung Sochi. Also wenn du noch kein Interview hast mit Burns, müsstest du ihn fragen. Er ist ein mega Mensch, was er über das.
Und ich kenne ihn persönlich. Also schöne Grüße, Jochi. Ich bin mit ihm noch Ski, bin mit ihm Ski gefahren, als ich Nachwuchs gefahren beim Ski bin, bei den Wintersportler. Und dort habe ich ihn kennengelernt. Seit wie her, aber liebe Grüße, Jochi.
Ich bin Papi werden und ich glaube, mit ihm habe ich arbeiten. Und ich glaube, manche Menschen, die ich begleiten konnte, hat sich fast wie für mich mehr behindert angefühlt, als wirklich effektiv. Und die Leute, weil ich finde faszinierend, was ist schon Behinderung? Es ist eine Limitierung und eine Limitierung, die können wir eben als Mensch, jeder kann Limitierungen haben, obwohl dass wir alle Möglichkeiten haben. Also es ist für mich immer wieder faszinierend, wir haben auch oft mit den neben den Behinderten, also den Paraleuten trainiert, wie lösungsorientiert wir sind. Also wie viele Chancen die sehen, wie dankbar die sind und wie erfinderisch, wie ah, jetzt muss ich etwas herausfinden, wie ich den Arm besser brauchen kann. Und enorm lösungsorientiert und gegenüber vielen Leuten, die alle Möglichkeiten haben, aber sich auch im Kopf eben limitieren. Das sind schon Limitierungen oder Behinderungen oder ein Handicap. Das ist etwas im Auge des Betrachters. Also das hat mich extrem dürfen berühren und begleiten auf dem Weg und habe selber enorm viel über mich wieder gelernt. Das ist ein Riesengeschenk. Ja.
Ja, das muss ich auch sagen. In der Zeit, als ich dort im Nachwuchsteam war und dann auch Schweizer Meisterschaft mitfahren durfte, im Ski-Alpin-Bereich, hat es mich halt jemand, der selber eine Behinderung hat, als Körperbehinderung, extrem fasziniert, wenn man Leute im Rollstuhl, die runtergefahren sind, gesehen, Menschen mit Sehbehinderungen und mit nur einem Bein oder nur einem Arm. Und das ist auch sehr, sehr bereichernd gewesen. Also auch motivierend. Am Ende vom Tag sage ich immer, das Bild vor mir, wo die Leute links und rechts mit mir runtergefahren sind. Und dann sage ich auch, gut, also wenn dir das könnt, dann kannst du das auch im Prinzip. Und ja, das ist sehr inspirierend am Schluss. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Ja. Wenn man sich jetzt sozusagen für den Weg interessiert oder machen will, wie geht man da am Menschen davor? Meldet man sich einfach bei dir oder informiert man sich? Oder gibt es da Tage oder Kurs oder?
Ja, also jetzt gerade im Moment, aber ja, jetzt unmittelbar ist der Gratis-Workshop innerlich frei gelassen und erfolgreich, wo es genau darum eben um die Themen geht, wo ich während fünf Tage, fünfmal eine Session gratis gebe, jeweils am Abend. Und das ist immer eine super Möglichkeit, dort unglaublich viel mitzunehmen. Klar gibt es dann die zahlten Sachen, wo man auch noch mehr und tiefer nochmal geht, aber genau der Workshop, also wer das wirklich ernst nimmt und dort kommt, kann genau die Tools wirklich so abholen und dann voll reintauchen und mega profitieren. Ich halte nichts zurück, ich gebe immer alles rein. Und was die Leute damit machen, ist immer ihnen selber überlassen. Das ist so der Weg. Man kann immer ein Klarheitsgespräch mit mir suchen, um zu schauen, welchen Weg wäre der richtige. Bin ich die Richtige? Ich tue aber manchmal schon Leute weiterleiten, wenn ich merke, hey, ich bin nicht die Richtige, aber der dann und so, ich so Netzwerken. Aber gerade jetzt der Workshop innerlich freigelassen und erfolgreich ist, deckt eigentlich die Themen ab. Und da kann ich wirklich während 5 Tage kann man extrem tief gehen und auch bei sich sehr viel ändern, wenn man das Lust hat.
Seit wann gibt es das? Also machst du es jetzt insgesamt? Wie viele Jahre gibt es das Projekt sozusagen?
16 Jahre.
Ja. Hast du in dieser Zeit gemerkt, dass es dass mehr Leute das in Anspruch nehmen? Beziehungsweise, dass sich die Zeit geändert hat, dass der Druck von außen, Erfolgsdruck, muss nicht mal sportlich sein, aber vielleicht auch im Sportbereich grösser geworden ist.
Ja, absolut. Also vor allem jetzt in dieser Art, wie ich arbeite. Ich arbeite ja nicht eben mental, wenn ich fast nur mit dem Gring.
Ja.
Ich arbeite wirklich mit der Seele, mit dem Grund, warum dass wir hier sind. Und die Offenheit ist sicher grösser geworden. Es hat sicher mit der Schwingung von Erde selber zu tun. Wir sind alle in einem Bewusstseinssprung. Und es ist nicht nur für die Digitalisierung, sondern auch im Community-Gedanken, also in unseren Fähigkeiten, die wir haben. Wir haben fünf bewusste Sinn, aber auch die unbewussten Sinn, sogenannte Hell-Sinn, und die kann man einfach ganz pragmatisch brauchen. Für das ist die Offenheit sicher viel grösser, und es ist halt die Art, wie ich arbeite. Eben nicht aus dem Kopf, weil das Hirn ist wirklich der kleinste, ich arbeite gerne mit grösseren Anteilen. Und dort wäre es blöd, das nicht zu brauchen. Und für das ist sicher die Bereitschaft grösser. Die ganze C-Krise hat sicher eine riesige Chance gewesen, dass man eben jetzt so online arbeiten kann. Ich habe schon vorher zum Glück den Change gemacht, vom normalen 1-to-1 hin zu Gruppen. Ich bin auch eine, die sehr gerne viele Leute miteinander hat. Bei diesem Workshop, da sind wir letztes Jahr 2000 Leute gewesen, sich angemeldet. Und das ist, wer die live kommt, ist immer noch ein bisschen
der besonders, oder?
Ich will, das kennst du auch, und dann werde ich wirklich sich committed und machen. Aber mit denen, ich will es nur noch mit denen arbeiten, wo ich gesagt habe, darum passt das.
Ja, nein, ist mega, ich finde das mega cool, dass du so etwas auf die Beine gestellt hast, dass du das sozusagen etwas weitergeben willst, etwas helfen willst, wo die Hilfe möchten oder brauchen und merken, dass sie es brauchen. Und das finde ich sehr, sehr lobenswert, dass du das quasi weitergibst und etwas aufgebaut hast. Und das ist, ja, nicht einzigartig, aber mega cool. Du hast ja 2006 hast du einen Sports Award bekommen. Was hat dir das bedeutet, dass diese Auszeichnung? Oder bedeutet dir vielleicht im Nachhinein sogar noch?
Ja, also ich glaube, ich habe immer sehr ernst genommen, gleich auch überhaupt nicht. Weil ich mir war immer sehr bewusst gewesen, okay, es ist ein Teil, den die Leute auch kennen von mir. Ich glaube, der Sport Awards immer noch heute. Es ist ein Messi, dass sie alle die Leute, die nominiert haben, sie haben den jeweils bekommen. Und er war für mich so ein kleines Messi von der Bevölkerung. Ich nehme es an, für mich hat es geheißen, okay, die Inspiration, wie man Sport auch noch machen kann. Ich war damals die Erste, das ist schon lange her, oder? Wo so ein bisschen gesagt hat, hey, man kann Fun-Sport, man kann Fun haben beim Machen und gleich Leistungen bringen. Also die Kombination, die ist dort eher so ein bisschen salonfähig geworden. Und ich habe es als Merci für die Bevölkerung für das gesehen. Und für die Emotionen, die ich immer gewillt bin, teilen, ob sie jetzt dunkel oder hell sind. Und das ist nicht immer so bei allen gesehen.
Das stimmt, ja. Kann man vorstellen. Hast du in deinem sportlichen Leben, aber vielleicht auch nach der sportlichen Aktivität, hast du einen Leitsatz, ein Motiv, ein Credo gehabt? Oder hast du eins, das dich durchs Leben begleitet, durch vielleicht auch schwere Zeiten, jetzt gerade dort, wo du die Verletzung hast. Hast du so etwas? Oder sagst du, nein, schwierig bin ich
nicht? Ja, alle Jahre, das hat das Motto. Der Motto, ich arbeite ja mit zwei Pfeilern. Eine ist Transformation heilig und die andere ist immer so ein Fixstand. Und der Fixstand, der ist einfach absolut notwendig. Und das ist ja das, was wir in der Arbeit machen. Fixstand haben, aber auch Transformation. Und der Fixstand ist dieses Jahr leuchtende Freude. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Fernsehsendung abgesehen, und ich eigentlich machen müsste. Weil das ist ein mega cooles Format. Aus businesstechnischen Gründen das würde mich auch freuen. Es ist in Südkorea und weiss geil was, es wäre noch zahlt. Aber ich habe nein gesagt, weil ich habe schon abgemacht mit meinen zwei besten Freundinnen. Geht es feulen, geht es kiten. Und bei mir ist dieses Jahr ist das Motto die leuchtende Freude. Also wo ist die Freude? Die ist immer eine Guideline, aber jetzt ist sie noch aber im Zusammensein im Sozialen. Weil das habe ich letztes Jahr zu wenig gehabt. Und damit habe ich die zwei Anfragen. Und dann war es klar gewesen, obwohl es der Kopf hat gesagt, hey Fried, du musst eine Sendung machen. Aber ich wusste, hey. Und das ist so ein Beispiel. Die leuchtende Freude, das Motto für mich, sind so nicht immer von Jahr zu Jahr wieder Mottos.
Mhm. Und hast du das auch schon so ein Jahresmotto in deiner aktiven Karriere gehabt?
Ja, dann habe ich mehr so auch Zielarbeit, allgemein die energetische Art, wie ich energetische Zielarbeit mache, was eben meistens komplett anders ist als das, was man kennt. Aber das tue ich im Workshop auch abdecken. Ich erzähle, wie das, was der Unterschied dort ist, ob man einfach ein Ziel aus dem Kopf hat oder eins aus dem Körper, aus der Seele rausnimmt. Ja, das habe ich schon immer so ein bisschen so gemacht.
Hast du sportliches Vorbild gehabt, wo du am Anfang von deiner Karriere gestartet bist?
Ist noch schwierig. Ich bin nicht so eine, die so, oh, wie der oder dieses, sondern Ich schaue aber nicht so, wer macht was rechts und links. Ich habe sicher Leute, die mich inspiriert haben. Also allgemein Leute, die voll ihren Weg sind gegangen, haben mich immer inspiriert. Und das ist das Wichtigste, denke ich.
Was, wer fällt dir da so ein als
Also
Person?
es gibt immer wieder so, also jetzt im Snowboarden sind es bei uns sicher so ein bisschen die Founders gewesen. Also die übrigens überhaupt zuerst mal haben die Inspiration gemacht. So ein Brett, sei das der Jack Burton, das ist in der Surfwelt, ist Kelly Slater, der mich extrem fasziniert, weil er x-facher Weltmeister ist und Anfang an der findet, hey, I'm going for it und immer wieder geht. In einem gewissen Sinn ist sicher auch, so, weil mich wieder inspiriert hat, schon die Lindsay Vonn auf eine harte Art. Einerseits hat es mich mega gedauert für sie, dass sie wieder zurück muss kommen, weil das heisst, okay, das Leben sonst hat Wiese nicht befriedigt und das tut mir auch leid für Leute. Und gleichzeitig auch sie inspiriert gesehen, wenn sich die Frau etwas gering setzt, dann macht sie es. Und es hat mich mega gefreut, hat sie so erreicht. Also so das und gleichzeitig ist es aber auch Leute, die eben vielleicht jetzt nicht die Trophäen haben, aber einfach wirklich ihre Leidenschaft nachgehen und sagen, hey, und es geht doch. Also so. Und ich habe einfach den Bock, das zu machen und ich gehe. Und somit hat's hat immer wieder Leute, die mich inspiriert haben. Aber im Grunde der Dinge weiss ich muss vor allem hier eine Freude spüren. Und dann das Körper ja haben und dann kann ich gehen.
Gibt es Menschen, ehemalige Trainer, mit Kolleginnen, Sportlerinnen oder auch im Familienkreis, wo du besonders dankbar bist, dass sie dir was auch immer ermöglicht haben oder unterstützt haben in der Zeit, wo du noch aktiv gsi bist?
Ja, also das ist in erster Linie ist es ganz klar meine Eltern. Dann habe ich ja immer, egal wo ich war, auf der Welt, habe ich Karten geschrieben, wo man das haben schon dann gemacht und hat Merci gesagt, für dass ich das Leben kann leben. Also weil ich habe das Gefühl, es sind zwei Sachen, die wichtig sind, wenn man die bekommt, kann man machen, was man will im Leben. Das ist eine Portion Liebe und Vertrauen. Und das habe ich wirklich extrem viel bekommen und ist mir aber auch sehr bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich so damit eine mega gute Startrampe hatte. Ich habe immer gewusst, ich habe ein Auffangnetz, wenn etwas schief geht. Und das ist, ich sage immer, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, wenn ich das meinem Sohn so annehmen, so mitgeben kann, dann bin ich happy.
Du bist so kein Sportler-Mami, jetzt mal ganz böse gesagt. Würdest du deinem Sohn oder deinem Kind grundsätzlich, spielt keine Rolle, sagen, ja, mach das, versuch auch, oder wenn er sagt, ich will unbedingt in Richtung Sport gehen, oder würdest du ihm sagen, ja, aus der und der Erfahrung mach es lieber nicht?
Das wird immer so gefragt, aber das, wenn du Sportler, man tut die Leidenschaften weitergeben. Aber jetzt bei meinem Sohn speziell, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er jetzt gibt. Der macht mega gerne Sport, aber ich bin so nicht die, die er pusht. Ich glaube, auf unserem Höcker der Einzige, der, also der, der am wenigsten fallen geht, am wenigsten häufig in ein Training geht.
Okay, ja. Und nicht so, ja, das kann ich mir, das kann ich ja außer für mich. Wo Training eh so, ja, nein, ich nicht. Ja. Ja. Ja, du hast es vorher angesprochen, so ein bisschen mit, ja, wenn man einen Weg unbedingt gehen will und so. Ist das vielleicht auch bei Sportlerinnen und Sportlern der Fall, wo einen gewissen Namen tragen? Also, jetzt zum Beispiel, wo der Name als Last jetzt mal gesagt haben. Also, ich denke zum Beispiel beim Mick Schumacher, beim Formel-1-Fahrer dran, oder wo der Name Schumacher trägt. Ist das vielleicht auch so ein Ding, wo eben mehr Last kann sein als etwas anderes?
Ja, absolut. Also, das sehe ich schon bei mir. Also, es ist wirklich, auch ich, der Titel auf Olympiasiegerin, da ist wirklich, manchmal finde ich so, hey, kann man auch noch mehr sehen? Oder hat man den Namen dahinter? Und der Spitzweit auch schon bei meinem Sohn, hat er irgendwie etwas gesagt. Ja, weißt du, Mami, die kennen mich darum sowieso, weil ich dein Sohn bin. Und dann habe ich gemerkt, ja, nicht nur cool, und das kenne ich natürlich. Und das nimmt manchmal schon wie so eine Möglichkeit weg. Und ich glaube, für diese Leute bin ich selber auch die beste Begleitung, weil ich eben genau weiss, was ist es, wenn ich nur noch als Titel oder als, also was ist meine Identität? Ist die einfach nur noch der Name? Ist das ein Titel? Ist das ein Top? Was ist es? Oder wer bin ich ohne das? Das sind dann auch die wichtigen Fragen.
Hey Tanja, ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du da bei Sportsfreunde dabei gewesen bist. Es ist sehr inspirierend, ein sehr unterhaltsames auch Gespräch gewesen. Danke vielmals, dass du da dabei gewesen bist. Hat mir sehr viel Freude gemacht, hoffe dir auch.
Merci vielmals. Danke.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.